Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
All of the concessions that Barack Obama has granted the Castro regime.
All die Zugeständnisse, die Obama dem Castro-Regime gemacht hat, wurden per Erlass gemacht. Und das heißt, der nächste Präsident kann sie rückgängig machen. Und das werde ich tun, wenn das Castro-Regime unseren Forderungen nicht nachkommt.
Also sprach Donald Trump, damals noch Präsidentschaftskandidat. Kuba, der realsozialistische Inselstaat in der Karibik, war für Trump so eine Sache von vielen, bei der er mit der Politik von Vorgänger Obama mal so richtig aufräumen wollte. Das Handelsembargo gegen Kuba hat eine lange Geschichte. John F. Kennedy erließ es erstmals 1962 in der heißen Phase der Kuba-Krise. Einen linken Umsturz, 200 Kilometer von der Küste Floridas entfernt, wollten die Amerikaner nicht tolerieren. Das Embargo hat 9 US-Präsidenten bis heute überlebt und auch eine leichte Lockerung durch Barack Obama. Der US-Republikaner Carlos Cubello, dessen Familie aus Kuba geflohen ist, sagte Ende 2016, kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump, Folgendes.
Am 20. Januar schlagen wir ein neues Kapitel in den amerikanisch-kubanischen Beziehungen auf. Die kubanische Regierung wird zur Verantwortung gezogen werden. Solange Kuba eine Regierung hat, die die Menschen unterdrückt, die gegen amerikanische Interessen arbeitet, wird es schwierig. Wir müssen Druck auf die machen.
Mein Kollege Burkhard Birke war gerade auf Kuba. Ist es der Trump-Regierung gelungen, den Druck bis heute aufrechtzuerhalten?
Gerade in den letzten Monaten ist der Druck ja noch einmal verstärkt worden durch verschiedene Maßnahmen. Und wenn am Anfang der Amtszeit von Präsident Trump die Sanktionen eher noch nicht so spürbar waren auf der Insel, so ist es momentan wirklich so, dass es zu akuten Versorgungsengpässen führt. Das hat mit verschiedenen Maßnahmen zu tun. Zum einen, dass Kreuzfahrtschiffe nicht mehr anlegen dürfen. Das bremst den Tourismus. Gleichermaßen dürfen auch Fluggesellschaften nicht mehr andere Städte außer Havanna anfliegen. Die Exilkubaner dürfen pro Quartal, also alle 3 Monate, nur noch $1.000 überweisen. Und dann kommt noch eine andere Geschichte hinzu, die natürlich die Kubaner trifft, dass die Maßnahmen gegen Venezuela dazu führen, dass die Ölzufuhr stark gebremst ist. Und all das macht sich natürlich in akuten Versorgungsengpässen bemerkbar. Wobei man sagen muss, die Maßnahmen sollen sich nicht gegen das kubanische Volk richten. So war auch immer die Lesart, die John Bolton, der frühere Sicherheitsberater von Präsident Trump, vorgegeben hat. Aber genau das tun sie.
60 Jahre US-Embargo oder Blockade, wie die Kubaner sagen, das begehen wir in 2 Jahren. Das Ziel, das System in Kuba hinwegzufegen, wurde nicht erreicht. Ist die Regierung Trump auf dem Weg dahin weitergekommen, als es die Regierung Obama war?
Das stellen eben viele Kritiker der Maßnahmen in Frage, denn es ist unwahrscheinlich, dass durch diese Maßnahmen nun ein Umsturz des Regimes hervorgerufen wird. Also ich glaube, diese Variante sieht keiner derjenigen, die das Land analysieren und beobachten seit Jahren. Im Gegenteil, es führt sogar zu so einer Art Trotzreaktion. Neulich war der Chefredakteur der Juventud Rebelde, dieser Zeitung aus Kuba, hier in Berlin auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hat vorgerechnet, 138 Milliarden Dollar hätte diese Blockade, das Embargo, eben die Kubaner gekostet. Der kubanische Botschafter hat mir neulich in einem Interview gesagt, dass pro Jahr Kuba eben 4 Milliarden durch diese Maßnahmen verliert. Also hier hat die Regierung Trump wirklich die Schrauben angezogen, aber all das scheint trotzdem nicht den Willen der Kubaner, sich zu wehren und weiter zu existieren in ihrem Sozialismus, besonderer Prägung auf der Insel. All das hat diesen Willen nicht gebremst, sondern im Gegenteil, die Widerstandskraft ist groß.
Das heißt, der Weg Obamas war doch der bessere. Es hat ja durchaus positive Veränderungen damals gegeben. Botschaften wurden eröffnet, Touristen strömten, Fluggesellschaften flogen die Insel an. Das heißt, das war die erfolgsversprechendere Variante?
In der Tat. So sehen das sogar einige aus der exilkubanischen Gemeinde in Miami, wo ich vor gut einem Jahr zu Gast war. Die sagen, dass dieser Weg der Sanktionen eher das Volk leiden lässt und so schafft man man nicht mehr Menschenrechte. Das heißt, man muss allerdings zugeben, dass die exilkubanische Gemeinde gespalten ist. Es gibt natürlich die Politiker, und wir haben ja einen von denen auch gehört, eben in dem O-Ton, die dafür sind, die Sanktionen zu verschärfen, die so einen Hass noch haben auf das ganze Regime, das Fidel Castro durch die Revolution etabliert hat, dass sie einfach hier den Druck erhöhen wollen. Und andere, die sagen, Wandel durch Annäherung, was wir ja auch eigentlich aus unserer Ostpolitik von früher kennen, wo wir zwei verschiedene Wege hatten, den der Konfrontation und den anderen eher der Kooperation, Wandel eben durch Annäherung.
Zum Thema Hass, zu dem Dreieck des Bösen im Trumpschen Sinne gehört ja neben Kuba auch Nicaragua und Venezuela. Der enge Draht zwischen Kuba und dem Regime von Präsident Maduro passt dem amerikanischen Präsidenten überhaupt nicht. Da reden wir ja von jede Menge Öl und wir reden jetzt von einem großen Öldefizit, oder?
In der Tat. Es ist so, dass Venezuela unter dem verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez, der ein Bewunderer von Fidel Castro und des sozialistischen Modells Kubas war, massiv das Land mit Öl versorgt hat und ihm damals aus einer sehr schwierigen Notlage geholfen hatte. Die Kubaner haben sich dann dank Hugo Chavez auch wieder erholt. Sie haben Öl bekommen, konnten das Öl zum Teil weiter verarbeiten in Benzin, exportieren. Aber durch die Sanktionen von Präsident Trump ist jetzt natürlich die Ölzufuhr massiv gestört. Nicht nur dadurch, sondern auch natürlich durch die interne Krise in Venezuela, obwohl der amtierende Präsident Nicolas Maduro dort immer noch dafür sorgen will, dass seine kubanischen Freunde Öl bekommen.
Vielen Dank, Burkhard Birke, für die Information über die Situation in Kuba. US-Präsident Trump hat es, wie gehört, auf Kubas Wirtschaft abgesehen. Regelmäßig verschärft seine Regierung das Wirtschafts- und Handelsembargo, das schon seit mehr als 5 Jahrzehnten besteht. Am schlimmsten trifft es den Tourismus, die wichtigste Devisenquelle des Staates. Vor allem die Selbstständigen, die im Sozialismus seit einigen Jahren auf eigene Rechnung arbeiten dürfen, sind frustriert und blicken in eine ungewisse Zukunft. Die Schuld für die Probleme sehen viele Kubaner beim US-Präsidenten. Was für ein Leben ist möglich heute in Kuba? Anne-Kathrin Mellmann war für uns in Havanna.
Vor der alten Markthalle von Havanna spielen sich tumultartige Szenen ab. Nach jahrelanger Renovierung öffnet sie wieder und Tausende, die schon Stunden in der Tropenhitze warten, drängen in das prächtige Gebäude. Angetrieben werden sie von der Hoffnung, hier etwas zu ergattern, was es in den anderen Läden der Stadt immer seltener gibt. Dazu gehören Waschmittel, Eier, Obst und Gemüse zu erschwinglichen Preisen für Kubaner, die keine Devisen verdienen. Polizisten halten die Wartenden zurück. Die Wut wird größer. Jorgis Delgado hat es bereits geschafft und blickt zufrieden auf 2 große Pakete mit Klimaanlagen, Importprodukte für Devisenpreise, die er sich leisten konnte, weil ihm seine Verwandten aus dem Ausland Dollars schicken.
Der Staat kann uns immer noch wenig bieten. Deshalb ist die Strategie, die Dollars, die es in der Bevölkerung gibt, abzuschöpfen, indem Waren aus dem Ausland in Kuba verkauft werden, damit nicht mehr so viel Kapital abfließt.
Etwa 2 Millionen Kubaner leben in den USA. Viele schicken Geld auf die Insel, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und ein Dorn im Auge des US-Präsidenten, der die Überweisungen jetzt limitiert hat. In der Markthalle können an einem Schalter Devisen abgeholt werden. Seit einigen Wochen gibt es Läden, in denen Kubaner Haushaltsgeräte gegen Dollars kaufen, so auch im Obergeschoss des frisch restaurierten Gebäudes im Zentrum Havannas. Ganze Regalreihen sind mit dem gleichen Mikrowellenfabrikat gefüllt, gegenüber Mixer derselben Marke. Kaffee ist derzeit Mangelware, aber Kaffeemaschinen verkaufen sich wie warme Semmeln. Der Staat nimmt so dringend benötigte Devisen ein. Wirtschaftswissenschaftler Omar Ebeleni, der an den Reformen des früheren Präsidenten Raúl Castro mitgearbeitet hatte, bis er in Ungnade fiel, glaubt nicht, dass diese neue Maßnahme die Probleme löst.
Im Grunde führen sie damit nur eine dritte Währung ein. Wir haben ja schon den konvertierbaren Peso und den kubanischen Peso. Eigentlich sollte die Doppelwährung längst abgeschafft sein. Positiv daran ist, dass der Staat Dollar einnimmt, die vorher im Ausland ausgegeben wurden. Damit kann er Rohstoffe für die Industrie importieren. Aber es wird lange dauern, bis das wirkt und die Wirtschaft wächst. Die Dollar, die aus den USA zu uns kommen, werden in nächster Zeit knapper.
Auch weil wegen verschärfter US-Sanktionen weniger US-Touristen auf die Karibikinsel kommen. In den normalen Geschäften regiert der Mangel. Der Staat kann kaum noch importieren. Die US-Regierung sanktioniert Reedereien, die venezolanisches Öl transportieren und trifft damit vor allem Kuba, das von den Lieferungen abhängt. Die Wirtschaft wächst nach offiziellen Angaben nur noch um ein mageres Prozent. Ökonom Evaleni bezweifelt selbst das.
Unsere Wirtschaft ist schon immer wenig gewachsen. Die Benzinknappheit im September hat das Land praktisch stillgelegt und ich habe den Eindruck, dass es null Wachstum geben wird. Die Optionen lagen immer auf der Hand, wurden allerdings nicht umgesetzt. Kuba muss exportieren, hat aber keine konkurrenzfähigen Produkte. Der Staat investiert zu wenig. Vielleicht schaffen wir sogar die 0,5%, aber von realem Wachstum kann man nicht sprechen.
Im kubanischen Sozialismus dauere die Öffnung des privaten Sektors zu lange, beklagt der Ökonom. Immer noch fehlten Großmärkte für Selbstständige. Für ihre Restaurants und Cafeterias kaufen sie Lebensmittel in den Läden der Normalverbraucher. Weil Diesel für Busse und Lkw knapp ist, funktionieren Transport und Verteilung der Waren aus eigener Produktion nur schlecht. Die langen Schlangen vor den Tankstellen sind erst einmal wieder verschwunden, weil Öl aus dem verbündeten Krisenstaat Venezuela eingetroffen ist. Jetzt gibt es Energiesparprogramme und es gelingt, die Auswirkungen des Treibstoffmangels für die Bevölkerung gering zu halten. Stromabschaltungen in Haushalten wie in der Spezialperiode der 1990er Jahre, als nach dem Zusammenbruch des Ostblocks die Unterstützung aus der Sowjetunion wegfiel, gab es noch keine. Einige Straßenzüge entfernt, in einem heruntergekommenen Viertel kurz vor der hübsch renovierten Altstadt, betreibt die Stiftung Kisikuaba eine Suppenküche für Bedürftige. Die Armut habe in letzter Zeit zugenommen, meint Köchin Isabel Antomachi-Vizcay, die seit 24 Jahren in der Einrichtung arbeitet.
Von den Bedürftigen, die zu uns kommen, wurden manche von ihren Familien vor die Tür gesetzt, andere haben keine Wohnung oder sind Alkoholiker, manche haben HIV. Wir registrieren sie auf unserer Liste, damit sie hier ihre Gratismahlzeit bekommen können. Es werden immer mehr. Jeden Tag muss ich 2, 3 weitere Personen aufnehmen. Viele kommen nicht aus Havanna, sondern aus der Provinz. Und dann haben sie keine Unterkunft und streifen herum. Wir geben ihnen ein warmes Mittagessen.
Hochglanz gibt es da zu bestaunen, wo Touristen sind. Etwa 1 Kilometer entfernt spazieren sie durch die engen Straßen von Havana Vieja, der Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und in denen viele Gebäude in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert wurden. Manches ist nur schnelles Gebäude-Make-up, äußerliche Schönheit. Die schwierige wirtschaftliche Situation hat eine Grundsanierung nicht immer erlaubt. Es geht um den guten Gesamteindruck. Der ist wichtig für den Tourismus. Aber fast im Wochentakt verschärft die US-Regierung das schon seit mehr als einem halben Jahrhundert geltende Wirtschafts- und Handelsembargo gegen Kuba. Damit will sie vor allem den Tourismus treffen. Und das gelingt. Nach wenigen Boomjahren ist es ruhiger geworden in Havannas Altstadt. Zu ruhig für Yonesi Dueñas, die innerhalb des Spazierradius der Kreuzfahrttouristen einen Souvenirladen betreibt.
Als die Kreuzfahrtschiffe noch kamen, wurde viel mehr verkauft. Unsere wirtschaftliche Situation hatte sich dadurch verbessert. Jetzt ist unsere Entwicklung unterbrochen. Es geht praktisch nicht mehr voran. Alle Kubaner sind von der Veränderung betroffen.
Kreuzfahrtschiffe legen seit dem Sommer wegen der verschärften US-Sanktionen nur noch selten an. US-Fluggesellschaften dürfen als einzige kubanische Stadt Havanna anfliegen. Aber der härteste Schlag gegen den Tourismus ist das Verbot für US-Bürger, auf die Karibikinsel zu reisen. Den Politikwechsel spüren vor allem die vielen Privatleute, die in den vergangenen Jahren mit der Zimmervermietung an US-Amerikaner Devisen verdient haben. Mirta Ayes Apartment war vor 3 Jahren noch ausgebucht. Jetzt steht es meist leer und sie will aufgeben. Die Steuern in Devisen muss sie abführen, auch wenn sie keine Gäste hat.
Nach einer Zeit baut man Beziehungen zu den Kunden auf. Die waren sehr brüderlich und haben sich im Laufe der Zeit vertieft. Zuneigung und Respekt sind entstanden. Die Kunden reisten ab, aber blieben in Kontakt. Fragen, wie es geht, in sehr aufmerksamer, freundlicher Form. Aber diese Situation beendet alles. Hoffentlich bleibt es nicht so.
Mit dem Wandel durch Annäherung, den die früheren Präsidenten Barack Obama und Raúl Castro 2014 nach jahrzehntelanger Eiszeit begonnen hatten, ist vorerst Schluss. Obama hatte die Embargo-Regelungen nach und nach gelockert, was vor allem den neuen selbstständigen Kubanern half. In der Bevölkerung wuchs die Hoffnung, dass die USA das Embargo endlich aufheben würden. Aber mit diesem Präsidenten weisen die Zeichen in die entgegengesetzte Richtung. Für Mirta Ayes und andere, die auf eigene Rechnung im Tourismus arbeiten, ist klar, wie der Schuldige für die Krise im Land heißt.
Trump. Donald Trump.
Estrella Matamoros, die ebenfalls wertvolle Devisen mit Zimmervermietung verdient, hat wegen der ausbleibenden Touristen die Preise gesenkt. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage funktioniere auch im kubanischen Sozialismus.
Der nordamerikanische Imperialismus ist für unsere Situation verantwortlich. Wir können viele Dinge nicht mehr kaufen, die wir für unsere Versorgung brauchen. Aber alles wird ein gutes Ende nehmen, denn Imperien gehen früher oder später unter. Die USA haben auch wirtschaftliche Probleme und einen Verrückten, der sie regiert. Kuba überlebt immer. Das haben wir 60 Jahre lang bewiesen.
Kuba sobrevive siempre. Ya lo demostrado por 60 años.
Der Tourismus als wichtigste Devisenquelle soll die Lokomotive der kubanischen Wirtschaft sein, mit 5 Millionen Besuchern in diesem Jahr. Aber die kommunistische Partei und Staatsführung gesteht ein, dass es mindestens 10% weniger werden dürften. Die Zahl der US-Touristen verdoppelte sich von Jahr zu Jahr, nachdem US-Präsident Obama die Reisebeschränkungen gelockert hatte. Jetzt sind in den Bars der herausgeputzten Altstadt kaum noch US-Amerikaner zu finden. Die Sanktionen seien illegal und unmoralisch, meint der EU-Botschafter in Havanna, Alberto Navarro.
Fast jede Woche denkt sich die Trump-Regierung, von den Medien so gut wie unbemerkt, neue Kuba-Sanktionen aus. Seit einigen Wochen dürfen keine Kreuzfahrtschiffe mehr kommen. US-Touristen dürfen überall hinreisen, nur nicht mehr nach Kuba. Die Sanktionen sollen größtmöglichen Schaden anrichten. Das Land soll untergehen, seine Wirtschaft ersticken.
Hinter prächtigen Fassaden in Havannas Altstadt sind dank ausländischem Geld in den letzten Jahren mehrere Luxushotels entstanden. Jetzt dürften Investoren abgeschreckt sein. Schon gibt es in den USA erste Klagen gegen Betreiber von Hotels. Eine Embargo-Regelung, von der noch nie Gebrauch gemacht wurde, wird jetzt angewandt. Prozessiert werden kann, wenn Grundstücke und Gebäude im Zuge der kubanischen Revolution vor 60 Jahren enteignet wurden. Nicht nur Hotels, auch die Buchungsplattformen, die sie im Angebot haben, sind betroffen. Aber Kuba braucht Touristen und Investitionen. Der Ökonom Ricardo Torres von der Universität Havanna meint, das Land müsse selbst mehr dafür tun.
Kuba muss sein Wirtschaftsmodell reformieren. Es sind bessere Strategien nötig, um Investoren anzulocken. Es muss alles getan werden, was möglich ist, um ihnen den Einstieg zu erleichtern, etwa die Bürokratie abbauen. Und das Land muss eine Lektion lernen. Es darf seine Wirtschaftsbeziehungen nicht mehr nur auf ein Land konzentrieren, wie in der Vergangenheit. Wann immer Kuba das getan hat, ging es schief.
In der Vergangenheit konzentrierte sich Kuba auf die Sowjetunion und später auf Venezuela, das inzwischen in seiner eigenen Krise versunken ist. Der Fokus auf den Tourismus als Devisenquelle zahlt sich im Moment aus, sei auf Dauer aber gefährlich, meint Ökonom Omar Evelini, weil Tourismus ein zu unbeständiger Wirtschaftszweig ist. Das US-Handels- und Wirtschaftsembargo sei ein großes Hindernis, allerdings auch die interne Blockade Kubas, wie er es nennt.
Wir können an unserer internen Blockade arbeiten. Angesichts des niedrigen Wirtschaftswachstums müssen wir unsere Produktion erhöhen, damit Devisen ins Land kommen. Aber dafür müssten wir Raum für kleine und mittelständische Unternehmen und den aufkeimenden Privatsektor schaffen. Es gibt viele Maßnahmen, die nicht getroffen werden, obwohl sie wichtig wären. Wenn man sich selbst einschränkt, blockiert man sich.
Frustriert wegen dieser Lähmung und der immer eisiger werdenden Beziehungen zu den USA sind vor allem selbstständige Kubaner. Daniel Garcia klopft vorsichtig Nägel in einen Holzrahmen. Holz sei in Kuba Mangelware, so wie alles andere, schimpft der Handwerker. Die derzeitige Krise sei aber keine neue Spezialperiode wie in den 1990er Jahren, sondern nur eine weitere Etappe. Seit Kuba die Devisen ausgehen, kann der selbstständige Tischler in Havanna das Material für seine kleinen Möbel nur noch über Umwege beschaffen. Als der US-Präsident noch Barack Obama hieß, seien Werkzeuge und Holz aus den USA in die staatlichen Läden geliefert worden. Seit Donald Trump sei das wieder vorbei. Ebenso blieben die konsumfreudigen US-Touristen fern.
An meinem Haus kamen Touristen vorbei und kauften bei mir ein. Jetzt kommt keiner mehr. Und die Kubaner können sich meine Produkte nicht mehr leisten. Weil auch sie vom Tourismus leben. Für mich ist das hart. Ich muss meine Familie ernähren. Meine Kinder sind in der Uni, in der es keine Gratismahlzeiten mehr gibt. Also zahle ich für alles. Mein Material muss ich kaufen. Der Preis dafür hat sich verdreifacht. Ich muss ein kubanischer Superman sein, um das alles zu schaffen. Tagtäglich.
Für Privatleute wie Garcia sind Holz und Nägel nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Der Tischler wünscht sich endlich Großmärkte, in denen er das Material für seine Kleinmöbel und Souvenirs kaufen kann. In der Obama-Zeit, als sich Kuba wirtschaftlich öffnete, habe er an eine Zukunft geglaubt. Mit Trump sei das vorbei.
Ich habe wieder geträumt. In meiner Fantasiewelt gab es das alltägliche Leiden nicht mehr. Ich kam voran, hatte ein ruhiges, sicheres Arbeitsleben und war einfach glücklich. Aber dann kommt dieser neue US-Präsident und gibt uns den Dolchstoß mit dem Namen Nein zu diesem sozialistischen System. Dem Kubaner ist die Luft ausgegangen. Dieser Präsident hat es geschafft, unsere Ideen zu ersticken. Wir gehen mit gesenktem Haupt und können den Blick nicht in die Zukunft richten. Solange Trump regiert, geht es für uns nur bergab.
Kaltgestellt in der Karibik. Trumps Embargo gegen Kuba. Anne-Kathrin Mehlmann berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.